Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kommen wir zu einem Literaturnobelpreisträger, dem attestiert wurde, er könne mit seinen Texten, Zitat, dem Unsagbaren eine Stimme verleihen. Dieser zunächst paradox erscheinende Hinweis auf das Unsagbare, das dann doch gesagt wird, war 2023 Begründung für die Vergabe des Nobelpreises an den norwegischen Autor Jon Fosse. Seit Anfang der 1990er Jahre lebt Jon Fosse einzig vom Schreiben. Seine Romane sind oft Teil größerer Zyklen und darin prägend ist Fosses litaneihafter, fließender, von Wiederholung gekennzeichneter Stil mit langen Sätzen, die auf Punkte weitgehend verzichten. Sein neuer Roman Weim wurde gelesen von Oliver Jungen.
Norwegens bezaubernde Fjorde wirken harmlos auf den ersten Blick. Aber sie sind von einer atemberaubenden Tiefe. Das kann ganz ähnlich von den Geschichten Jon Fosses gesagt werden, deren kunstvolle Reduktion nicht mit Schlichtheit verwechselt werden darf. Vor der Kulisse der norwegischen Küste entwirft dieser Autor vielmehr Szenen von mythischer Kraft. Traumartig und zeitlos, die dennoch keine Parabeln sind, sondern ganz gegenwärtig. Jetzt erscheint Fosses erster Roman nach der Zuerkennung des Literaturnobelpreises vor 2 Jahren. Er handelt von 2 Männern des Meeres und einer resoluten Frau, die zwischen ihnen hin und her pendelt, wie zwischen 2 Inseln. Das eigentliche Thema dabei ist das unbegreifliche Leben selbst, ein kompliziertes Navigieren zwischen Nähe und Distanz. 3-mal wechselt der Ich-Erzähler. Der erste ist Jadgeir, zu Beginn des Buchs ein älterer Junggeselle, der im heimischen Weim nur einen einzigen Freund besitzt, den ebenso soziopathischen Elias. Jadgeir ist mit seinem Boot namens Eline auf sommerlicher Vergnügungsfahrt, die ihn über Björgvin auf die Insel Sartor führt. Als er im dortigen Hafen gerade darüber reflektiert, dass man ihn bei Einkäufen gleich 2-mal übers Ohr gehauen hat, scheint ihm das Schicksal zum Ausgleich gnädig gestimmt zu sein, denn Jadgeir hört, wie vom Anleger her, sein Name gerufen wird.
Ich hatte ja gehört, dass Eline irgendwo auf Sartor wohnen solle, aber jetzt, nein, jetzt hatte ich wohl geradezu Halluzinationen. Es konnte doch nicht meine alte, heimliche Liebe dastehen und zu meiner Schnigge runterschauen, an deren Steuerhaus auf beiden Seiten so stolz Eline stand. Jetzt stand Eline da, denn es war tatsächlich sie, die ohne ihr Wissen meiner Schnigge den Namen gegeben hatte. Denn ich hatte ja nie, natürlich nie Eline etwas von meinen Gefühlen für sie verraten, nie, niemals im Leben hätte ich es gewagt, so etwas zu einer Frau zu sagen. Nein, so war ich nicht gemacht. Ich nicht.
Was sofort auffällt, ist der für Fosse so typische hypnotische Tonfall, auf dessen äußere Ähnlichkeit mit dem Stil Thomas Bernhards notorisch verwiesen wird. Aber wichtiger ist doch, dass diese kreisende, repetitive Bewegung bei Fosse nicht expressiv wirkt, sondern poetisch-meditativ, ganz nach innen gerichtet, wie eine Windung um Windung von Ängsten und Hoffnungen vorangetriebene Tiefenbohrung in die Psyche der Handelnden. Tatsächlich hat Jadgeir seine heimliche Liebe wiedergefunden und mehr noch, Eline springt in sein Boot, möchte zurück nach Weim, weg von ihrem Ehemann, einem Fischer, den sie Frank nennt, aber der eigentlich Olaf heißt. Und so kommt Jadgeir an diesem Tag zu einer Frau, mit der er danach mehrere Jahre in sündiger Ehe in Weim lebt. Das erfahren wir im Rückblick vom 2. Erzähler von Elias nämlich, der auf diese Weise aus Jadgeirs Leben herausgedrängt wurde.
Es ist irgendwie nicht mehr dasselbe, seitdem diese Frau da, ja, wie heißt sie nochmal, ja, Eline war das, mit ihm in seiner Schnigge zurückgekommen ist, nachdem er wie sonst auch in den Sommerferien seine übliche Bootstour nach Björgvin unternommen hatte.
Was nach einer Alltäglichkeit klingt, nach der Flucht aus einer Beziehung in eine andere, wird bei Fosse zu einer Art Störung der zwischen Himmel und Meer herrschenden Harmonie. Rivalen sind dabei weniger Jadgeir und Olaf als Elias und Eline. Sie tragen nicht nur ähnliche Namen, sie konkurrieren zudem um die Nähe zu Jadgeir. Die etwas rätselhafte Eline setzt sich quasi natürlich durch. Aber nachdem die Erzählung sich zur Gespenstergeschichte hin geöffnet hat, triumphiert wiederum Elias auf sehr eigentümliche Weise. Dass sich die Erzählung im Kern um die Frage dreht, was besser zur fjordtiefen Seeleneinsamkeit der Männer passt, Freundschaft oder Partnerschaft, zeigt sich auch im 3. Kapitel, diesmal erzählt von Olaf, respektive Frank, Er berichtet, wiederum einige Jahre später, wie Eline eines Tages plötzlich erneut bei ihm auftauchte und ganz wie beim ersten Mal die Initiative übernahm.
»Ja, jetzt fahren wir zu mir nach Hause«, sagt sie. Und ich sage nichts. »Jetzt werden du und ich wieder zusammenleben«, sagt sie. »Ja, so ist das«, sagt sie. »Und mir fällt dazu nichts ein.« »Jetzt können wir zusammenleben, du, Frank und ich«, sagt sie. »Und ich verstehe, was sie sagt. Und ich verstehe, dass das, was ich will oder nicht will, nichts zu bedeuten hat. Elines Wille herrscht. Jetzt wie früher. Jetzt wie immer.«
Ein Vorwurf ist das nicht. Einfach eine Anerkenntnis der Machtverhältnisse. Die Männer in diesem Buch, allesamt Asketen, wirken wie Treibholz in der Strömung und auch nicht viel emotionaler. Verwundert nehmen sie den Lauf der Dinge zur Kenntnis. Alles war wundersam, möchte einer von ihnen sogar auf seinem Grabstein stehen haben. Nähe lassen sie zu, wenn diese wie ein Sturm über sie kommt, aber wirklich nah fühlen sie sich nur anderen Eigenbrötlern. Das klingt nicht nur nach atavistischer Geschlechterpsychologie, sondern auch nach einem radikalen Pessimismus, der auf einen Schlag alle Liebesanrufungen seit der Antike als Irrtum oder Ideologie diskreditiert. Dass das Buch trotzdem nicht wie eine verbitterte Abrechnung wirkt, liegt an dem freundlichen Humor, der das Geschehen in ein warmes Licht taucht. Und an der perfekt austarierten Form. Nur zwei Punkte finden sich im gesamten Text, in dem damit schon sprachlich alles ineinander fließt. Und kompositorisch runden sich die drei Kapitel zum Rondo. Es gelingt, Jon Fosse den Eindruck zu erwecken, als wäre in diesem seltsamen Kreistanz von allen mit allen doch so etwas wie der Kern der Liebe erfasst.
Das sagt Oliver Jungen über Jon Fosses Trilogieauftakt Weim, aus dem Norwegischen übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen bei Rowohlt Hamburg, 160 Seiten, 24 €.